Herzlich willkommen. Es geht weiter mit Teil 2 zu unserem Vortrag Kommunikation, den Marlies und ich am 14. März in Rheinbach anlässlich der Einladung vom Frühstückstreffen zu Frauen, von Frauen gehalten haben. Wir hatten eine fantastische Musikerin. Schade, dass sie nicht da war. Es war einfach nur toll. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Wir hatten ja nur 50 Minuten Zeit, da kann man nicht alles reinpacken, was wir gerne noch dazugenommen hätten. Deshalb nur der Hinweis am Ende dieses zweiten Teils, der wird also auch etwas länger werden, gibt es, wie man so schön sagt, Bonusmaterial, das heißt ergänzende Informationen, die wir euch nicht vorenthalten wollen, aber aufgrund der klar begrenzten Zeit des Vortrages wir da nicht aufführen konnten. Bitte da um Verständnis. Jetzt kommen wir zum Teil 2 und zwar beschreiben wir das Haus der Kommunikation. Bei unserer Kommunikation wechseln wir ständig zwischen verschiedenen Ebenen. Um das einprägsam darzustellen, haben wir in unserem Vortrag ein Haus, das in der Mitte durchgeschnitten ist, verwendet. Wir nennen es das Haus der Kommunikation, wie ihr Zuhörer es euch jetzt selbst gedanklich vorstellen könnt. Miteinander reden und vertraut werden funktioniert ja da, wo ich bereit bin, mich zu zeigen, wie ich bin. Wenn ich das nicht bin, können andere mich nicht lesen. Wenn ich hingegen mutig genug bin, gehe ich mit meinem Vertrauen in Vorleistung, trotz Risiko, nicht zu wissen, wie andere damit umgehen. In Partnerschaften, unter Freunden und im Idealfall in der Familie verschenken wir Vertrautheit durch unsere Bereitschaft, uns zu öffnen und können so Leben miteinander teilen. Das heißt, wir erzählen, worüber wir uns ärgern, was uns verletzt, was mich erfreut oder auch was mir wichtig ist. Das aber kann ich gefahrlos nur unter Freunden und in einer funktionierenden Partnerschaft. Dieses Haus der Kommunikation, was ihr euch jetzt vielleicht gedanklich vorstellen könnt, eignet sich sehr gut, um die vier wichtigsten Ebenen sichtbar zu machen. Am Eingang oder Erdgeschoss gibt es üblicherweise die Begrüßung. Das heißt, wir informieren uns, wie war dein Tag, was hast du erlebt, wie lief es mit den Kindern oder auch ich brauche deine Hilfe bei, Punkt, Punkt, Punkt. Diese Gespräche kann ich mit fast allen anderen Menschen auch führen. Ein Streit auf dieser Ebene ist eher unwahrscheinlich. Auf der zweiten Ebene werden Meinungen ausgetauscht, zum Beispiel: Was wollen wir nächstes Wochenende unternehmen? Wie hat dir zum Beispiel der Vortrag gefallen oder ähnliches? Hier können wir auch schon Gefühle mitteilen. Es ist bereits ein sensibler Bereich. Er benötigt Vertrauen und Zeit. Ich zeige echtes Interesse und erzähle von mir und höre natürlich dem anderen aufmerksam zu.
Hier reden wir über Ängste, Freude, unsere Schwächen und Stärken, Kummer oder Sorgen, stellen ehrlich interessierte Fragen wie: Was war heute deine größte Freude? Oder was bewegt dich gerade am meisten? Achtung, ein Hinweis unter Frauen: Wenn Sie am inneren Ergehen Ihres Mannes interessiert sind und ihn nicht überfordern wollen, fragen Sie ihn nicht, was fühlst du, sondern was beschäftigt dich. Von der Ebene 2 gibt es eine Falltür in den Keller der Kritik. Diese öffnet sich, wenn ich nicht auf die Empfindungen des Gesprächspartners reagiere. Und wer öfter durchgefallen ist, verschließt seine Gefühle vor dem anderen. Das Vertrauen leidet. Im Keller der Kritik, in den wir durch die symbolische Falltür stürzen, finden wir uns wieder, wenn ich andere erziehen, belehren, negativ bewerte, negativ kritisiere, nörgle, schreie, anklagende Du-Botschaften sende, den anderen sogar mit Schweigen bestrafen. Hier ist es uns allen nicht gut. Verlassen wir jetzt diesen dunklen Keller und kehren zurück in die Ebene 2, wo es uns besser geht. Hier finden Gefühle und Bedürfnisse ihren kritikfreien Raum. Es ist ein vorsichtiges Herantasten. Wichtig ist, über Gefühle bitte nicht diskutieren. Eine gute Hilfe bei überwältigenden Gefühlen ist, nur zureden, hören und stehen lassen. Falls erwünscht, können wir hier auch miteinander beten. Auf dieser Etage der Gefühle und des Meinungsaustausches gibt es noch eine Besonderheit zu beachten. Und das sind die zweckgebundenen Gemeinschaften, auch systembezogene Freundschaften genannt. Wir treffen sie oft in Vereinen, Gemeinden, unter Arbeitskollegen und in Gesellschaften an. Hier entstehen ganz selten nur wirklich dauerhafte Freundschaften. Sondern wir unterhalten uns themenbezogen und arbeiten vielleicht schon jahrelang sehr gut zusammen, jedoch gehen die Gespräche nicht in die Tiefe und selten auf Persönliches. Zuletzt habe ich sogar den Satz gehört, wir arbeiten jetzt schon 8 Jahre zusammen, aber außer dass er verheiratet ist, weiß ich nichts von ihm. Und verlasse ich diesen Kreis, bin ich oftmals enttäuscht, habe etwas als Freundschaft wahrgenommen, was in Wirklichkeit nur eine systemische Verbindung war. Der Kontakt reißt ab, sobald ich diesen Kreis verlasse. Der Grund, es fehlt der verbindende Kontext, die gleichen Themen und Interessen.
Ja, das Wort Enttäuschung hat Marlies schon eben erwähnt. Enttäuschung ist auch eins der Wörter, die wir nicht so besonders mögen. Und sie scheint auf den ersten Blick negativ geprägt zu sein. Aber in Wirklichkeit hat dieses Wort für mich ein positives Signal. Denn ich höre endlich auf, mich selbst zu täuschen, mir etwas vorzumachen. Und ich bin bereit, genauer hinzusehen. Ich rede mir die Dinge nicht mehr schön. Und somit komme ich der Wahrheit ein Stück näher. Das heißt, ich kann meine falschen Erwartungen loslassen. Auf der dritten Ebene hier in diesem Haus der Kommunikation erlebe ich tragfähige Beziehungen. Nur hier darf ich sein, wie ich bin, muss keine Bedingungen erfüllen, keine Erwartungen einhalten. Hier werde ich geliebt, wie ich bin, weil ich so bin, wie ich bin. Diesen Satz möchte ich wiederholen, weil er so wichtig ist und ihn viele Menschen selten gehört haben. Ich werde geliebt, wie ich bin, weil ich so bin, wie ich bin. Ausrufezeichen. Deshalb ist diese Etage die Etage der Freiheit. Und dabei steht doch schon in der Bibel, dass wir zur Freiheit befreit sind. Klammer auf, nicht berufen, sondern befreit, Klammer zu. Liebe und Geborgenheit sind hier erlebbar. Hier gibt es keine Geheimnisse voreinander. Hier darf ich auch schwach sein, kann meine Bedürfnisse mitteilen. Sehr persönliches, bedeutsames, vielleicht auch intimes findet hier Worte. Und hier sage ich dir ohne Angst vor Kritik, was ich denke und bin interessiert, auch deine Meinung zu hören. Wenn gewünscht, ist hier auch der geschützte Raum für Gebet. Denn hier will ich Korrektur haben und bin auch bereit, sie von dir anzunehmen. Du darfst in mein Leben hineinsprechen. Denn ich möchte, um nicht zu sagen, ich brauche deine Spiegelung, weil sie verstärkt unsere innere Gemeinschaft. In dieser dritten Ebene gibt es keine Falltür zum Keller der Kritik. Erinnert ihr euch vielleicht noch an Robert, der zur Disco gehen wollte? Konntet ihr vielleicht die unterschiedlichen Ebenen am Beispiel des Hauses der Kritik erkennen? Es fing an mit Begrüßung und Mitteilung, Absturz in den Keller der Kritik. Nein, du bist um 22 Uhr zu Hause. Hier darf man aber auch gar nichts. Rückzug in Ebene 2. Vater folgt seinem Sohn auf Ebene 3 und überlässt ihm die Entscheidung. Der Sohn erkennt, ich stecke in meinem Groll fest. Dabei bin ich frei in meiner Entscheidung.
Zu einer wertschätzenden Kommunikation gehören auch konstruktive Kritik, Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung vermitteln meinem Gegenüber Wertschätzung. Wenn Lob und Anerkennung deine Liebessprache ist, verletzen dich am meisten Kritik und Schweigen. Gezielt eingesetztes Schweigen aber ist passive Aggression. eine Form von stiller, emotionaler Gewalt. Wussten Sie das? Je näher wir uns in unseren Beziehungen kommen, umso größer ist die Gefahr, einander zu verletzen. Kritik kann ein scharfes Schwert sein. Ein Sprichwort sagt, eine negative Kritik wiegt so viel wie 4 Ermutigungen. Das bedeutet doch umgekehrt, 4 Ermutigungen werden bereits durch einmal negativ kritisieren wegradiert. Dazu möchte ich ergänzen, Kritik ist okay, sie ist wichtig, als positives Feedback. Entscheidend ist, wie Kritik geäußert wird. Eine konstruktive Kritik ist in Ordnung, sie hilft sogar, Dinge und Aufgaben besser zu machen. Wir sprechen hier in diesem Falle von verletzender Kritik. Wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst, dass wir im Beisammensein andere kritisieren und vielleicht auch vorführen. Damit verletzen wir die innere Persönlichkeit. Im Herzen, die es so verletzen Menschen, entsteht bildlich gesprochen ein Knoten, der auf Auflösung und Heilung wartet. Und besonders übel ist, Reden in der dritten Person, zum Beispiel von meiner Freundin oder meinem Partner, gerade dann, wenn sie im selben Raum sind. Das ist sehr verletzend. Bei jeder Verletzung, die nicht aufgelöst wird, verstärkt sich der im Herzen gebildete Knoten. Und mehrere Verletzungsknoten bilden irgendwann ein Knäuel, das nur noch sehr schwer auflösbar ist. Und dass wir uns verletzen, ist manchmal und oft gar nicht zu vermeiden. Verletzungen sind auch, wenn uns das nicht gefällt, unausweichlicher Bestandteil des Miteinanders. Die Kunst, trotzdem ein gelingendes Leben zu führen, besteht darin, mit Verletzungen konstruktiv umzugehen. Wir müssen uns schützen, wenn wir zerstörerische Formen ausgesetzt sind aufgerufen, dies deutlich hörbar zu kommunizieren, damit sie sich nicht in der gleichen Form wiederholen. Sprechen wir deshalb unsere Bedürfnisse aus, bevor wir kritisieren. So zum Beispiel wäre eine viel bessere Formulierung: Ich wünsche mir von dir. Damit kommt ein neues Element dazu. Ich bleibe dabei in der Ich-Form. Wer, so frage ich euch, hat gelernt, seine Gefühle und Bedürfnisse unmissverständlich zu benennen? Vielleicht sagen wir ja noch, ich bin sauer und ich bin genervt und ich bin es leid und so weiter. Wir können Konflikte auch entschärfen. Dazu gehört, dass ich Missachtung und Ignoranz erkenne. Ich darf aussprechen, welche Gefühle dies in mir auslöst. Das äußere ich angriffsfrei, indem ich Du-Botschaften vermeide und stattdessen Ich-Botschaften formuliere. So bleibe ich bei mir, erzähle für mir von mir, rede nicht über anderen. Zerstörende Wirkungen haben Sätze mit dem Beiwort immer oder nie. Zum Beispiel: Immer lässt du mich alleine. Nie hast du Zeit für mich. Immer muss ich den Müll herausbringen. Ein anderes Beispiel: Es ärgert mich, wenn ich die Wäsche von dir wegräumen muss. Besser ist: Ich wünsche mir, dass du diese Aufgabe von dir aus erledigst. Oder der Partner lässt mich nicht ausreden. Das heißt, es stört mich, weil ich gerne meine Sätze ohne Unterbrechung zu Ende sprechen möchte. Mein Änderungswunsch könnte hier lauten: Ich freue mich, wenn ich meinen Satz zu Ende gesprochen habe, danach auch deine Ansicht zu diesem Thema zu erfahren. Oder folgende Aussage: Nie hast du Zeit für mich. Besser wäre es zu sagen: Ich fühle mich oft alleine. Mir würde es gut tun, wenn wir beide mehr Zeit miteinander verbringen. Welche Möglichkeiten können wir hier in unserem Tages- oder Wochenablauf einplanen? Das hier angesprochene 4-Punkte-Modell aus der gewaltfreien Kommunikation ist sehr hilfreich. Da wäre der erste Schritt: Was beobachte ich? Also die Beobachtungsbeschreibung. Ich bin oft alleine. Der zweite wäre interpretierende Wertung. In diesem Falle, wir verbringen zu wenig Zeit miteinander. Und dann kommt als dritter Punkt das Gefühl hinzu. Ich spüre nicht, ob ich dir wichtig bin. Und als vierter Punkt, mein Änderungswunsch. Ich freue mich auf mehr Zeit mit dir. Wie wäre es, einen freien Abend pro Woche für uns beide fest einzuplanen?
Als Gegenmittel zur negativen Kommunikation hilft mir, ich stelle mich positiv auf Begegnungen und Gespräche vorher ein. Ich erzeuge durch meine spürbare Wertschätzung somit eine gute Gesprächsbasis. Wertschätzung, das ist uns wichtig zu erklären, ist selbst wissenschaftlich erwiesen, das Gefühl an Empathie, das sich alle Menschen, so sie es nur wollen, kognitiv durch Entscheidungen über alle Barrieren hinweg aneignen können. Wie das geht? Wenn ich zum Beispiel einen dominanten Vorgesetzten, eine ebensolche Lehrkraft vor mir habe, ergründe ich was, und sei es noch so winzig, kann ich bei ihm oder ihr Gutes entdecken. Und sei es, dass er sich um irgendjemanden kümmert oder seine Blümchen pflegt, seine Katze oder einen Garten oder sonstiges. Wenn ich diesen einen Punkt herausgefunden habe, fokussiere ich mich bei jeder Begegnung mit diesem Menschen ausschließlich auf diesen positiven Punkt, den ich wertschätzen kann, statt mich selbst in den bisher üblichen inneren anklagenden Monologen zu verlieren. Auch lasse ich so meine Erwartungen los, weil ich ja auch beobachte, anstatt nur fühle, wie mein Gegenüber nach meinen Vorstellungen reagieren sollte. Und ich akzeptiere, dass ich zwar oft höre, was er sagt, aber damit oft noch lange nicht sicher weiß, was er wirklich meint. Dann ist noch wichtig, ich versuche herauszufinden, wer von uns beiden ist auf der emotionalen und wer von uns beiden ist auf der Verstandesebene. Denn wenn wir beide auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren, um unseren Sachverhalt zu klären, glauben Sie mir, wird es uns nicht gelingen, eine Lösung zu finden, ohne dass einer verliert und der andere als Sieger aus dem Gespräch hervorgeht. Und der Verlierer sagt sich dann, man trifft sich im Leben immer zweimal und beginnt ab jetzt dafür Angriffspunkte zu sammeln. Ein Beispiel dazu mit Friederike und Holger.
Friederike, danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich schon seit Tagen, dass wir uns nach längerer Zeit wieder sehen und austauschen können.
Danke für deine Einladung und auch für die von dir so liebevoll gestaltete Atmosphäre.
Aber bevor ich es vergesse und wie am Telefon schon besprochen, lege ich seit 3 Monaten bei mir zu Hause Wert darauf, dass wir uns ungestört austauschen können. Und darum bitte ich dich, Folgendes zu beherzigen. Bevor wir uns zusammensetzen, bitte alle Handys nicht nur lautlos stellen, sondern auch im Vorraum ablegen. Du erinnerst dich?
Das meinst du doch jetzt nicht wirklich ernst, oder? Ich finde, du übertreibst. Was ist denn, wenn jemand mich dringend zu erreichen versucht?
Aber genau das habe ich doch gemeint, als ich dir das am Telefon meine Bitte vorgetragen habe. Austausch ja gerne, aber ohne Störung durch Handy.
Ich kann es mir aber nicht leisten, nicht erreichbar zu sein.
Willst du etwa damit sagen, meine Zeit für unser Gespräch, die ich mir extra freigeräumt habe, ist für dich nicht so wertvoll, dass du für 1 oder 2 Stunden dein Handy verzichten kannst?
Natürlich ist mir die Zeit mit dir wichtig, sonst wäre ich ja auch nicht hier. Aber ich will auch erreichbar sein.
Du weißt genau, wie wichtig mir das Gespräch mit dir ist, weil du mir wichtig bist. Hast du mich nicht ernst genommen, als ich dich darum bat? Das finde ich jetzt nicht fair. Deshalb schlage ich vor, du nennst mir einen anderen Termin, bei dem es möglich ist, dass wir unsere Begegnung ohne Störung von außen genießen können.
Holger, in diesem Fall ich, packt kopfschüttelnd seine Jacke und im Weggehen sagt er noch, hätte nicht gedacht, dass es mit dir so kompliziert ist. Okay, ich melde mich dann mal. Man sieht sich und geht kopfschüttelnd weg.
Wenn Holgers Ärger vorbei ist, er in Ruhe nachgedacht hat, muss er zugeben, dass ich ihm unmissverständlich gesagt habe, was mir wichtig ist. Er hat entweder nicht zugehört oder meine Aussage nicht ernst genommen. Dabei hätte er nachfragen können, Wenn er das aber nicht tut, empfinde ich das als Mangel an Wertschätzung. Deshalb meine Konsequenz. Klar ist auf jeden Fall, Holger ist jetzt am Zuge. An seiner Reaktion werde ich erkennen, ob ich ihm wichtig bin und ihm unser Gespräch und die gemeinsame Zeit etwas wert ist. Vielleicht, liebe Zuhörer, haltet ihr dieses Beispiel für übertrieben. Dann empfehlen wir, sich mit den letzten Gehirnforschungsergebnissen vertraut zu machen. Sie zeigen, welche negative Auswirkungen sich auf die Qualität der Gespräche feststellen lassen, wenn das Handy zwar lautlos gestellt, mit dem Display nach unten sichtbar auf dem Tisch liegt. Probieren Sie es aus. Sie werden erstaunt sein, wie viel Aufmerksamkeit diese Konstellation von Ihnen und allen, die mit dem Tisch am Tisch sitzen, abzieht. Die Qualität und die Offenheit Ihrer Kommunikation wird darunter leiden. Was sagt nun die Bibel zur Kommunikation? Die Bibel besteht aus Kommunikation. Das erste, wovon die Bibel berichtet, ist, unser Gott sprach. Bedeutet für mich, er wendet sich uns Menschen zu, nimmt Kontakt zu uns auf, wünscht sich Beziehung zu uns, wir sind ihm wichtig. Gott zeigt uns bis heute, welche starke gestaltende Kraft gute Kommunikation hat. Denn wenn Gott spricht, geschieht etwas. Seine Worte haben Erschaffungskraft. Das ist uns Menschen nicht möglich. Diese tiefste Form von Kommunikation, wie ich sie erlebe und von der ich lebe, ist das Gebet. Meine Gespräche mit Gott ist das Atmen meiner Seele. Daher meine Lieblingsstelle in der Bibel, wo Gott spricht, denn ich weiß genau, was für Gedanken ich über euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben.
Wir sind jetzt fast am Ende des Vortrages angekommen. Das wäre das Schlusspunkt gewesen für den Vortrag in Rheinbach. Aber wie angekündigt, hängen wir jetzt noch das Bonusmaterial dahinter. Um einige Punkte zu vertiefen, weil sie uns so wichtig sind. Wir beginnen mit einer vor ca. 12 Jahren in der Gehirnforschung aufgedeckten Besonderheit in Bezug auf pubertierende junge Menschen. Durch hormonelle Veränderungen erleben sie eine zeitweilige Form von Autismus. Wussten Sie das? Was das bedeutet, möchten wir erklären. Im Zustand des pubertären Autismus können diese jungen Menschen die Emotionen in der Körpersprache des ihnen gegenüberstehenden Erwachsenen nicht lesen. Was sich kompliziert anhört, dazu ein einfaches Beispiel. Eine Mutter regt sich über ihre 14- oder 15-jährige Tochter auf, die ihr Zimmer gleichgültig nahezu verwahrlosen lässt. Vielleicht kennt ihr das auch. Während die genervte Mutter ihren Frust auf die Tochter herabregnen lässt, steht diese mit regungslosem Gesichtsausdruck, teilnahmslos, ohne Reaktion vor ihr. Das wiederum feuert die Wut und den Zorn und das Nicht-Verstehen-Können der Mutter noch mehr an und wird von ihr nicht selten damit interpretiert mit den Worten: Das, was ich sage, interessiert dich nicht. Offenbar lässt sich das alles eiskalt und du bist gleichgültig, wie wir hier miteinander reden. In diesem Ausnahmezustand kann es sein, dass der pubertierende junge Mensch vor mir meine Emotionen im Augenblick nicht lesen kann. Bitte nicht so verstehen, dass junge Menschen jetzt machen können, was sie wollen und wir uns ihnen von ihnen alles gefallen lassen sollen. Aber ob dem so ist, kann jede Mutter, die ihr Kind gut kennt, herausfinden, indem sie ihm genauer in die Augen schaut und sieht, ob da die notwendige Anteilnahme an dem Gespräch erkennbar ist oder ob tatsächliche Rebellion vorliegt. Die tröstliche Nachricht ist, nach der Pubertät hört dieser kurzfristige Autismus auf und alles normalisiert sich wieder. Es war mir nun mal wichtig, darauf hinzuweisen, damit man sich zuerst überzeugt, ob der Ärger, den man hat und auch über den anderen loswerden will, in diesem Fall über den jungen Menschen vor mir, in diesem Fall auch berechtigt ist. Wir kommen jetzt noch vertiefend zur Gehirnarchitektur, weil uns das wichtig ist, das noch etwas bewusster zu machen, weil es viele Menschen noch nicht verstanden haben und auch wir dafür Zeit gebraucht haben. Unsere Kinder deshalb, weil sie uns wichtig sind, möchten wir Folgendes ergänzen. Wir haben im Vortrag schon angesprochen, dass deren Gehirn einer Baustelle gleicht, ähnlich der eines Hauses, das wir bauen. Das aber erst mit 22 oder 25 Jahren in allen Bereichen voll funktionsfähig fertiggestellt ist. Wir aber, weil wir das bisher nicht wussten, als Erwachsene mit unseren Kindern so sprechen und voraussetzen, dass alle Funktionen dieses Hauses, emotional wie kognitiv, bereits voll entwickelt sind. Und hier sind wir gefragt, uns mit Wissen zu versorgen, um gelingende, wertschätzende Kommunikation mit unseren Kindern zu ermöglichen. Das haben sie verdient. Und sie dürfen es auch von uns erwarten. Im Vortrag haben wir euch das Haus der Kommunikation als Verständnismodell vorgestellt. Wie schon gesagt, lässt sich das wunderbar auf das Gehirn eines Kindes und jungen Menschen übertragen. Im Keller lebt das Reptiliengehirn. Seine Aufgabe, den Überlebensmodus sicherzustellen. Er reagiert mit Kampf, Verteidigung, Flucht, notfalls Erstarren bis hin zur vollständigen Immobilität. Wir müssen verstehen, Textverarbeitung, Denken und Reflektieren ist hier nicht möglich. Hier geht es nur um Sicherheit. Freund oder Feind, Gefahr oder keine Gefahr. Im Erdgeschoss wohnt das limbische Gehirn. Es steuert unsere Gefühle und Emotionen, hat großen Einfluss auf unser gesamtes Bindungsverhalten. Diese Etage, darauf möchte ich unbedingt hinweisen, ist der Hauptaufenthaltsbereich eines heranwachsenden jungen Menschen. Wenn wir das alleine schon mal berücksichtigen, gelingt Bindung besser. Im Dachgeschoss arbeitet die Schaltzentrale. Mit Logik, Verstand, Abwägen und Vergleichen, Reflektieren und Entwickeln von hilfreichen Lösungen. Dieser Bauteil aber wird als letztes voll funktionsfähig hergestellt. Er existiert lange Zeit in seiner Funktion nur fragmentarisch. Seine Schaltkreise zum Beispiel können nur 3 bis 4 Informationen aufnehmen, um sie abzuarbeiten. Ein Mehr an Text wird gelöscht, als wäre er nie gesprochen worden. Könnt ihr euch das vorstellen? Um das zu verstehen und die Abläufe zu begreifen, sind wir gefordert, umzudenken in unserer Erwachsenenkommunikation. Das Schöne heißt, wir müssen oder dürfen die Sprache lernen, die unsere Kinder verstehen. Gehe achtsam mit diesen kostbaren Lebewesen um. Und es braucht dazu noch nicht einmal sehr viel. Es braucht dazu nur die 4 Schritte, die dir helfen, einen neurologischen Zustand beim Kind herzustellen, der ihm hilft. Dabei schenkst du ihm Vertrauen, Annahme und Sicherheit. Und diese 3 wichtigen Marker, Vertrauen, Annahme und Sicherheit, öffnen das Lernfenster beim Kind, so dass es deine Ansagen aufnimmt, verstehen und darauf reagieren kann. Die 4 Punkte jetzt in 4 Schritten. Schritt 1. Gehe künftig bitte bis zum Kind hin. So bist du spürbar präsent. Sein limbisches System mit den Emotionen nimmt dich wahr und reagiert daher mit Aufmerksamkeit. Suchst du dann noch mit freundlichem Gesicht den Augenkontakt, wird automatisch, weil du es dazu eingeladen hast, die gewünschte Verbindung hergestellt. Ich sehe und ich höre dich. Schritt 2. Bevor du zu sprechen beginnst, hocke dich hin. Das Kind erlebt sich auf Augenhöhe mit dir, fühlt sich gleichwertig. Die Folge ist, sein Nervensystem entspannt sich, es fühlt sich bei dir sicher und hält seine Aufmerksamkeit. Ich möchte zum Beispiel erwähnen, was mir gerade einfällt. Ein Junge, der in der Schule immer mehr in Mathe 4 geschrieben hat, obwohl der Lehrer wusste, dass er mehr konnte, überlebte nach 1,5 Jahren eine Überraschung, dass sich die Leistung des Jungen schlagartig verbesserte. Er hatte gedacht, es hinge mit Nachhilfe zusammen, dem war aber nicht so. Und weil es ihn der Junge interessierte, hat er ihn gefragt, wie kommt es, dass du jetzt auf einmal bessere Noten schreibst? Und der Junge hat das bestätigt, was wir gerade gesagt haben. Seit einiger Zeit, sagte er dem Lehrer, fühle ich mich in Ihrer Gegenwart sicherer. Kommen wir zu Schritt 3. Sprich bitte kurze, klare Sätze ohne Verneinung, weil das Gehirn Verneinungen nicht verarbeiten kann. Diese sind zum Beispiel, du brauchst keine Angst zu haben oder du kannst ohne Sorge sein oder du musst dich nicht fürchten. Wir kennen alle die Geschichte, denk an alles, nur nicht an einen rosa Elefanten. Schwupps, schon steht er im Raum. Es funktioniert deshalb mit den Verneinungen nicht, weil ich zuerst das Bild von Angst, Sorge oder Elefant erzeugen muss, um es anschließend zu verneinen. Besser wäre stattdessen, du bist mutig und stark, statt keine Angst haben. Oder du schaffst das, statt ohne Sorge zu sein und so weiter. Auch hilft es zu sagen, statt renne nicht, geh langsam. Oder statt schrei nicht, sprich leise. Die Worte nie und nimmer gehören, nie und immer gehören auch genau in diese Kategorie. Schritt 4. Das richtige Timing. Was sage ich, wann und wie? Schau genau hin. Ist dein Kind erschöpft, frustriert, aufgewühlt, hungrig, überfordert, wütend, traurig oder müde? Werden alle deine Ansagen und seien sie pädagogisch noch so gut gelöscht? Weil dein Kind fühlt sich angegriffen, flüchtet in den Keller, ist im Überlebensmodus. Denn es braucht Sicherheit, um der Bedrohung oder Überforderung auszuweichen. Deine Möglichkeit ist daher, nutze die 4 Schritte wie erwähnt. Schaffe Annahme, gib ihm Berührung oder Umarmung, schenk ihm von deiner Zeit, um erstmal anzukommen. Sag ihm, während du es anschaust, liebevoll, ich bin hier. Dann reagiert sein limbisches System und es verlässt den Keller, spürt deine Präsenz und die Sicherheit, die du ausstrahlst. Vielleicht auch gut zu verstehen, das Wort warum wird vom Kind als Angriff wahrgenommen. Besser wäre es zu fragen, was ist geschehen? Wie ist es dir damit oder danach gegangen? Oder was fühlst du jetzt? Und so weiter. Als Lesementor ist mir wichtig darzustellen, dass auch ich in der völlig verkehrten Vorstellung geprägt wurde, es gäbe eine Welt der erwachsenen Menschen und eine Kinderwelt. Das aber führt unweigerlich zur Ausgrenzung und Diskriminierung, anstatt Nähe und Verbindung herzustellen. Solange wir als Erwachsene so auf unsere Kinder herabschauen und sie auch noch von oben herab ansprechen und behandeln, spüren sie das sehr gut. Nachdem ich das verstanden hatte, änderte sich mein falsches Kinderbild. Nicht nur die Kinder fühlten sich ab da in meiner Nähe sicherer. Auch ich selbst fühlte mich freier. Das ist ein Erfolgsrezept. Probier es selber aus. Du wirst überrascht sein. Wenn du möchtest, dass dein Kind etwas tut, zum Beispiel Zimmer aufräumen, den Hasenstall säubern, Hausaufgaben machen und so weiter, damit es lernt, Verantwortung zu übernehmen, ist das okay. Das wird dir auch gelingen, wenn du auf versteckte Kontrollanweisungen verzichtest. Ich wiederhole das. Auf versteckte Kontrollanweisungen verzichten, die dein Kind im limbischen System sofort spürt und in ihm Widerstand und Reaktanz auslösen. Mit der Folge, und das werdet ihr kennen, dass du dich ohne es zu merken in einem Machtkampf wiederfindest und das tut euch beiden nicht gut. Zum Beispiel, du solltest jetzt deine Hausaufgaben machen, weil du später dafür zu müde bist und wenn du schon mal dabei bist, räum auch gleich dein Zimmer auf, denn wenn der Herr Opa kommt, wäre es doch schön, wenn es auch ordentlich aussieht. Ich hoffe, du spürst selbst. Das Einzige, was du damit erreichst, sind ermüdende, frustrierende Wiederholungen. Die erwarteten Ergebnisse werden sich jedoch nicht einstellen. Grund für neuen Frust. Grund dafür ist, nicht die Kinder gehen in Rebellion, sondern du sprichst deinem Kind seine Autonomie ab. Untergräbst seine Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann und wie es die Aufgaben erledigt. Dass sie erledigt werden müssen, steht hier außer Frage. Doch mal ehrlich, auch wir Erwachsene befolgen äußerst ungern Befehle. Zu sagen, möchtest du jetzt oder später deine Aufgaben erledigen, hingegen ist schwammig. Es gibt deinem Kind keine Orientierung schafft nur Unsicherheit. Besser wäre, was möchtest du zuerst machen, Klavier üben, danach Mathe oder umgekehrt? So unterstützt du dein Kind, hilfst ihm, Eigenverantwortung zu übernehmen. Es spürt die Freiheit und Wertschätzung, die Aufgaben in einem selbstbestimmten Rahmen ausführen zu können. Und du wirst erleben, es kooperiert, auch wenn du es dir noch nicht vorstellen kannst. Machtkämpfe unterbleiben so, ständig frustrierende Befehlswiederholungen entfallen. Das Miteinander durch gehirngerechte Sprache wird für beide Seiten stressfreier. Wenn zwischen erwachsenen Kindern und Eltern aufgrund nicht erfolgreicher Abnabelung, das ist jetzt ein neues Thema, das Kind immer noch gerne im Hotel Mama und Papa einquartiert bleiben will, zeigt dies, dass es auch den Eltern in ihrer Kommunikation schwerfällt, Grenzen zu setzen, sich zu schützen, ihr Kind in die Eigenverantwortung zu entlassen. Der Grund: fehlende klare Kommunikation. Oder anders ausgedrückt, wer Ergebnisse will, muss bereit sein, den Preis zu zahlen. Folgendes Beispiel ist selbsterklärend. Es stammt aus dem Buch Nein sagen ohne Schuldgefühle von Henry Cloud und John Townsend, Seite 21 und 22. Titel der Geschichte ist: Was ist eine Grenze?
Die Eltern eines 25-jährigen Mannes kamen mit einem Wunsch zu mir. Sie wollten, dass ich ihren Sohn Bill in Ordnung bringe. Als ich frage, wo ist Bill denn, antworteten sie: Oh, er wollte nicht mitkommen. Warum? Fragte ich. Er ist nicht der Meinung, dass er ein Problem hat, antworteten sie. Vielleicht hat er recht, überraschte ich sie mit meiner Antwort. Erzählen Sie mehr. Sie zählten eine Serie von Ereignissen auf, die ich in früherem Alter begonnen hatten. Bill hatte niemals ganz ihre Erwartungen entsprochen. In den letzten Jahren hatte er Probleme mit Drogen gehabt, konnte keine Ausbildung beenden und keinen Beruf finden. Es war klar, dass sie ihren Sohn sehr liebten und traurig über seinen Lebensstil waren. Sie hatten alles versucht, was ihnen einfiel, um ihm zu einem verantwortlichen Leben zu helfen. Aber nichts hatte genutzt. Er nahm immer noch Drogen, ging jegliche Verantwortung aus dem Weg, verbrachte seine Zeit in fragwürdiger Gesellschaft. Sie sagten mir, dass sie ihm immer alles gegeben hatten, was er brauchte. Er hatte für die Schule genug Geld, damit er nicht nebenbei arbeiten musste, sondern genug Zeit für das Lernen hatte und mit anderen Studenten zusammen zu sein. Wenn er von einer Schule abgehen musste oder sie nicht mehr besuchen wollte, taten sie alles, um ihm die Aufnahme in einer anderen Schule zu ermöglichen, wo die Dinge möglicherweise leichter für ihn wären. Nachdem sie eine Weile berichtet hatten, erwiderte ich: Ich glaube, Ihr Sohn hat recht. Er hat kein Problem. Ihr Gesichtsausdruck war voller Erstaunen. Sie starrten mich eine ganze Minute ungläubig an. Schließlich sagte der Vater: Ich habe Sie richtig verstanden. Sie glauben nicht, dass er ein Problem hat. Das ist richtig, sagte ich. Er hat kein Problem. Sie haben eins. Er kann so ziemlich alles machen, was ihm einfällt. Völlig problemlos. Sie zahlen, sie machen sich Sorgen, sie machen Pläne, sie sorgen dafür, dass das Leben für ihn irgendwie weitergeht. Diese Dinge sollten sein Problem sein, aber sie haben alle zu ihren Problemen. Sie haben alles zu ihren Problemen gemacht. Soll ich Ihnen helfen, ihm ein paar von Ihren Problemen zu vermachen? Sie schauten mich an, als ob ich nicht ganz bei Trost wäre, aber es schien Ihnen doch alles etwas klarer zu werden. Was meinen Sie mit, ihm zu ein paar von unseren Problemen zu verhelfen? Fragte die Mutter. Ich erklärte: Ich glaube, dass es in Ihrem Fall die Lösung sein könnte, Grenzen zu setzen, damit die Handlungen Ihres Sohnes ihm Probleme verursachen und nicht ihnen. Was meinen Sie mit Grenzen? Hakte der Vater nach. Lassen Sie es uns so betrachten. Es ist so, als ob er Ihr Nachbar wäre, der seinen Rasen nie sprengt. Aber jedes Mal, wenn Sie Ihren Rasensprenger anmachen, fällt das Wasser auf seinen Rasen. Ihr Gras wird braun und stirbt ab. Aber Bill schaut sich seinen grünen Rasen an und denkt: Meinen Rasen geht es doch gut. So ist das Leben Ihres Sohnes. Er studiert nicht, er plant nicht, er arbeitet nicht, Trotzdem hat er eine nette Wohnung, etwas Geld und alle Rechte eines Familienmitgliedes, als ob er seinen Teil voll beiträgt. Wenn Sie die Grundstücksmarkierungen etwas besser definieren, wenn Sie Ihren Sprenger ausrichten, sodass das Wasser nur auf Ihren Rasen fällt, dann müsste Ihr Nachbar seinen eigenen Rasen sprengen, wenn er nicht vertrocknen soll. Das würde ihm nach einer Weile wahrscheinlich nicht auffallen. So wie die Dinge jetzt stehen, ist er unverantwortlich und glücklich und Sie sind verantwortlich und unglücklich. Ein wenig die Grenzen definieren würde helfen. Sie brauchen ein paar Zäune, um seine Probleme aus Ihrem Garten herauszuhalten und in seinem, wo sie hingehören, drin zu halten. Ist das nicht ein bisschen gemein, einfach so mit dem Helfen aufzuhören, fragt der Vater. Hat Ihre Hilfe ihm geholfen, erwidere ich. Sein Blick sagte, dass er anfing zu verstehen.
Ja, Eltern, die so etwas erleben, können an diesen beiden Sätzen nicht vorbei, wo es heißt, so wie die Dinge jetzt stehen, ist er, also der Sohn, unverantwortlich, aber glücklich. Und Sie, die Eltern, sind verantwortlich und unglücklich. Also liegt es an uns Erwachsenen, ob wir diesen Zustand verändern wollen. Denn wenn wir es nicht ändern, dann sind wir Opfer und wir geben den Kindern Macht über unser Leben. Jeder kann sich selbst fragen, ob er das möchte. Zum Schluss, wie das bei uns üblich ist, gibt es natürlich noch eine wahre Geschichte anderer Art. Und zwar, wenn wir schon über Kommunikation sprechen, Kommunikation mit Tieren. Wer das, was ich jetzt vorlese, sich nicht vorstellen kann, google bitte den Namen Anna Breitenbach, Breitenbach mit Y. Die Geschichte heißt Medium spricht mit Raubtier. In einem Privatzoo in Südafrika lebte ein äußerst aggressiver Panther, dem der Eigentümer noch eine letzte Chance geben wollte, bevor er ihn verkaufen würde. Er hatte die Geduld verloren mit ihm. Der Zooinhaber kontaktierte also noch mal die Tierkommunikatorin Anna Breitenbach, die mit dem Tier, Klammer auf, sprechen, Klammer zu, sollte. Diese Therapeutin erschien, begab sich zum Käfig von Diabolo, so hieß der Panther, setzte sich entspannt vor ihn hin und sah ihn mit betont ruhigem Blick an. Diabolo hörte auf zu fauchen und blickte ebenfalls ruhig zurück. Nach etwa einer Viertelstunde Blickkommunikation berichtete sie, das Tier fühle sich in seinem Selbstgefühl als überlegenes, starkes Raubtier nicht entsprechend gewürdigt und anerkannt. Zudem habe er früher zwei kleine Jungpanther als Spielkameraden gehabt, die er sehr geliebt habe. Diese habe man ihm entzogen, wogegen er sich gewehrt habe. Des Weiteren möge er auch seinen Namen, Diabolo, nicht. Der Zoobesitzer nahm das ernst, gab ihm einen kleinen Panther als Gesellschaft und statt Diabolo taufte er den Panther um mit dem Namen Spirit. Innerhalb weniger Wochen zeigte sich der ehemals wilde und unkontrollierbare Diabolo vollkommen ruhig und geradezu zahm. Er wurde aus dem Käfig erlöst und konnte sich seiner Natur entsprechend im Kreise der anderen Tiere bewegen. Was interessant ist, wenn Sie das googeln bei Anna Breitenbach, dass sie uns glaubhaft vermitteln kann, früher besaßen wir Menschen die Gabe, mit Tieren zu kommunizieren und sie zu verstehen. Das haben wir alles im Zuge unserer sogenannten Modernisierung offenbar verloren. Wir haben jetzt noch einen Schlusstext, der auch in unserem Vortrag im Rheinbach der Schlusstext war. Den möchten wir natürlich noch vorlesen. Da auch damals war das als Gruß für den Heimweg gedacht. Und der geht wie folgt. Weißt du, wie wichtig es ist, dass du da bist? Wie gut es tut, dich zu sehen? Wie viel Trost dein gütiges Lächeln schenkt? Und wie wohltuend deine Nähe ist? Wie viel ärmer diese Welt ohne dich wäre, weil du ein Geschenk des Himmels bist. Du aber wüsstest es, würde es dir wenigstens ein Mensch sagen, während du noch lebst. Das wünschen wir euch von ganzem Herzen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und Sie haben jetzt reichlich Zeit, diesen ganzen Text zu bearbeiten. Ist ein bisschen länger geworden, aber Sie können es ja immer wieder zeitweise an sich heranholen. Vielen Dank.
Ja, auch von meiner Seite Dankeschön. Wer also Rückmeldungen oder Fragen hat, kann sich ja gerne an info@kompass.gbl wenden und so es möglich ist, werden wir Fragen auch beantworten.